Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Union diskutiert weiter über Zuwanderung und Integration. Die CDU-Vorsitzende und Bundeskanzlerin Merkel sagte auf einem Kongress der Jungen Union in Potsdam, die Qualifizierung deutscher Arbeitskräfte müsse Vorrang haben, bevor ausländische Arbeitskräfte angeworben würden. Bildungsministerin Schawan und Arbeitsministerin von der Leyen warnten vor einem Fachkräftemangel, der für Deutschland zur Wachstumsbremse werden könne.
Die Junge Union gönnt der Kanzlerin einen warmen Empfang, verschont sie aber nicht vor Kritik. In der Zuwanderungsdebatte halten manche ihren Kurs für zu moderat. Merkel erklärt Multikulti zwar für gescheitert, übernimmt aber eine in der Union umstrittene Formulierung des Bundespräsidenten.
Er hat gesagt, der Islam ist auch Teil Deutschlands. Und er ist Teil Deutschlands. Das sieht man nicht nur am Fußballspieler Özil.
Wie die Kanzlerin setzt sich die Arbeitsministerin im deutlichen Unterschied zur CSU offensiv für die Zuwanderung von benötigten Fachkräften ein.
Wir wollen Einwanderung aktiv in dieses Land. Aber die Kriterien sind Bildung, Beruf, Sprachkompetenz und die Möglichkeit, hier im Land auf eigenen Beinen zu stehen.
Viele bleiben skeptisch, vor allem die sinkenden Umfragewerte und das Erscheinungsbild der Union sorgen für Unruhe.
Und da müssen wir eindeutig auch sehen, dass wir zurzeit die Angst haben, dass der Status der Volkspartei CDU zurzeit gefährdet ist, dass die Stimmung an der Basis bei ganz, ganz vielen Leuten schlecht ist, dass es teilweise in eine resignative Stimmung auch übergeht.
Angela Merkel versucht, die Zweifler in ihrer Jugendorganisation umzustimmen.
Verzagtheit ist wirklich kein guter Ratgeber, Angst schon gar nicht, sondern ran an die Sache. Ran an die Menschen, die mir überzeugen müssen. Da haben wir viel zu tun, da haben wir uns zu viel gestritten. Aber jetzt heißt die Aufgabe, bis zum März und zum nächsten Jahr kämpfen, arbeiten, werben und alle miteinander.
Denn bereits in 5 Monaten seien Landtagswahlen in Baden-Württemberg.
Der Deutschlandtag spiegelt die Verunsicherung der Union wider. Verunsicherung wegen niedriger Umfragewerte, Verunsicherung wegen eines uneinheitlichen Bildes in der Zuwanderungsdebatte. Merkels Rezept gegen diese Verunsicherung, sofortiger Wahlkampfstart für Baden-Württemberg statt interner Debatten.
In die Debatte über Integration in Deutschland hat sich auch der türkische Präsident Gül eingeschaltet. Er appellierte an seine in der Bundesrepublik lebenden Landsleute, Deutsch zu lernen. Der Süddeutschen Zeitung sagte er, das müsse bereits im Kindergarten geschehen. Ziel solle es sein, fließend und akzentfrei Deutsch zu sprechen. Zugleich rief Gül die Politik auf, gegen anti-islamische Stimmungen vorzugehen. Der umstrittene Polizeieinsatz bei einer Demonstration gegen Stuttgart 21 wird möglicherweise Thema eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Bei einem Parteitag stimmte Baden-Württembergs SPD-Basis dafür und stellte sich damit gegen den Landesvorstand und die Fraktion. Die Grünen fordern schon länger einen Untersuchungsausschuss, um zu klären, wer für die Polizeiaktion mit zahlreichen Verletzten verantwortlich ist. Die Proteste gegen Stuttgart 21 gehen auch während der laufenden Schlichtungsgespräche weiter.
Am späten Nachmittag drohte der friedliche Protest in Stuttgart vorübergehend zu eskalieren, als mehrere hundert Gegner von Stuttgart 21 versuchten, den Südflügel des Hauptbahnhofs zu besetzen. Zuvor hatte die Großkundgebung in der Stadt ganz im Zeichen der gestern beschlossenen Schlichtung zum umstrittenen Bahnprojekt gestanden.
Es wird schwierig werden, weil die Bahn will sie unbedingt bauen, die Gegner sind voll dagegen, also ich sehe da schon harte Fronten.
Die Argumente müssen fair auf den Tisch kommen, es dürfen keine Spielchen gemacht werden.
Etwa 20.000 Demonstranten heute waren deutlich weniger als zuletzt. Unter ihnen Grünen-Chef Özdemir, seine Forderung, die Schlichtungsgespräche ernst nehmen.
Dort ist jetzt der Ort, wo das Auseinandersetzung, wo das Gespräch stattfindet. Aber wenn man zu keinem Ergebnis kommt, dann wird es wohl so sein, dass die neue Landesregierung, die es dann hoffentlich gibt ab März, das Volk befragen muss.
Die SPD ist für die Grünen in Baden-Württemberg im kommenden Jahr möglicher Koalitionspartner. Auf ihrem Landesparteitag erneuerte Spitzenkandidat Schmid die Forderung nach einem Volksentscheid. Er appellierte direkt an Ministerpräsident Mappus.
Entscheiden Sie, ob Sie politisch das Volk jetzt um eine zusätzliche Legitimation für dieses wichtige Infrastrukturvorhaben bitten wollen oder nicht.
Die Anspannung in Stuttgart löst sich unterdessen nur langsam. Etwa 30 Demonstranten sind in den Südflügel des Bahnhofs eingedrungen. Zur Stunde werden sie einzeln von der Polizei aus dem Gebäude gebracht.
Die SPD und mehrere Stuttgart 21 Gegner wollen mit einem Volksentscheid über das Milliardenprojekt abstimmen lassen. Dagegen äußerte der Präsident des Bundesverfassungsgerichts Voskuhle Bedenken. Ein nachträglicher Volksentscheid stelle ein ernsthaftes Problem für die Verwirklichung von Infrastrukturprojekten dar, so Voskuhle zur Süddeutschen Zeitung. In Frankreich sind heute erneut Hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Rentenreform zu protestieren. Die Regierung plant, das Mindestalter für die Rente von 60 auf 62 Jahre anzuheben. Viele Demonstranten zeigten sich auch allgemein unzufrieden mit Präsident Sarkozy. Streiks in den Raffinerien des Landes haben inzwischen Auswirkungen auf die Treibstoffversorgung von Tankstellen und Flughäfen.
Noch herrscht normaler Betrieb in Roissy im Norden von Paris. Doch die Pipeline, die den Flughafen mit Kerosin versorgt, wird bestreikt. Die Vorräte reichen nach unterschiedlichen Angaben noch 1 bis 3 Tage. Den Fluggesellschaften wird schon jetzt empfohlen, ihr Kerosin so weit wie möglich im Ausland aufzufüllen. Auch an einigen Tankstellen geht nichts mehr. Alle 12 Raffinerien und mehrere Treibstofflager werden bestreikt. Obwohl die Polizei gestern die Blockade im wichtigen Depot von Marseille aufgehoben hat, stockt der Nachschub. Währenddessen sind heute wieder Hunderttausende auf der Straße. Immer mehr junge Leute protestieren gegen die Rentenreform, von der sie sich genauso betroffen fühlen wie die älteren Generationen. Es gibt doch nicht mal genug Jobs für uns alle. Wie sollen wir denn da noch länger für die Rente arbeiten? Das ist einfach unmöglich. Die Jugendproteste sind am schwersten zu kontrollieren und damit auch am gefährlichsten für den Präsidenten. Sie haben schon öfter französische Regierungen zum Einlenken gebracht.
Seit Wochen gehen die Franzosen immer wieder zu Hunderttausenden auf die Straße. Nicht nur für die Rente mit 60, sondern auch gegen Nicolas Sarkozy, der so unbeliebt ist wie keiner seiner Amtsvorgänger. Doch der Präsident bleibt hart. Er will die Rentenreform endgültig am kommenden Mittwoch vom Parlament absegnen lassen. Es ist die bislang härteste Kraftprobe seiner Amtszeit und der Ausgang ist noch immer offen.
In zahlreichen französischen Städten gab es heute auch Aktionen zum 30. Welternährungstag. Auf dem Marsfeld am Fuße des Eiffelturms in Paris ließen die Veranstalter etwa 10.000 leere Teller aufstellen. Damit wollten sie auf die unzureichende Versorgung von Millionen Kindern mit Nahrung aufmerksam machen. Die internationale Gemeinschaft hatte es zu einem ihrer Millenniumsziele erklärt, den Anteil der Hungernden an der Weltbevölkerung bis zum Jahr 2015 auf 10% zu reduzieren. Die humanitäre Hilfe für Haiti war heute Thema eines Kongresses in Berlin. Ärztejournalisten sowie Vertreter internationaler Hilfsorganisationen zogen eine erste Bilanz. Der Karibikstaat wurde Mitte Januar von einem schweren Erdbeben erschüttert.
9 Monate sind seit dem Erdbeben von Haiti vergangen. Die Bilder der Katastrophe haben sich eingebrannt. Mehr als 250.000 Tote, 1,5 Millionen Obdachlose. Das hat eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Doch bis heute ist die Katastrophe für Haiti nicht vorbei. Die Trümmer sind nicht weggeräumt. Die Situation sei nach wie vor erschütternd, sagt das Rote Kreuz.
Was ist die Situation an sich für die Menschen, die direkt betroffen waren? Sie leben nach wie vor auf den Straßen in prekären Situationen. Die groß angekündigte Hilfe der Regierung vor allen Dingen ist nicht angekommen. Es hat sich nicht materialisiert. 10 Milliarden Dollar sind in Aussicht gestellt worden. Wo ist das Geld geblieben? Keiner kann es genau definieren.
Von den Erfahrungen aller profitieren, sich untereinander vernetzen. Das versucht man beim humanitären Kongress in Berlin. Doch es geht vor allem darum, auch über neue Wege der Hilfe zu diskutieren.
Wenn wir 1 Euro investieren in Katastrophenvorsorge, dann sparen wir 5 Euro in der Reaktion nach der Katastrophe. Das heißt, wenn ein Land in der Lage ist, besser selber nach einer Naturkatastrophe Hilfe zu leisten, dann ist das für den Geldgeber viel kostengünstiger.
Die Lagerung von Lebensmitteln, Erste-Hilfe-Kurse für die Bevölkerung zum Beispiel, sorgen im Ernstfall für schnellere Unterstützung. Hilfe zur Selbsthilfe also, zumindest bis die internationalen Organisationen eintreffen. In Haiti testet man außerdem gerade eine SMS-Warnkette. So sollen die Menschen frühzeitig über heranziehende Wirbelstürme informiert werden, um sich in Sicherheit bringen zu können.
Bei einem Grubenunglück in der chinesischen Provinz Henan sind mindestens 20 Bergleute ums Leben gekommen. 17 Arbeiter werden noch vermisst. Die Explosion ereignete sich in einer Kohlemine nahe der Stadt Yuzhou. Rettungsteams versuchen, zu den Verschütteten vorzudringen. Die Bergwerke in China zählen zu den gefährlichsten der Welt. Allein im vergangenen Jahr sind nach offiziellen Angaben mehr als 2600 Arbeiter tödlich verunglückt.
In Chile durften 31 der 33 geretteten Bergleute das Krankenhaus bereits verlassen. Zwei Männer werden noch behandelt, dürfen aber in Kürze auch nach Hause, teilte die Klinik mit. In einer spektakulären Rettungsaktion waren die Männer erst am Mittwoch aus der verschütteten Mine San José geborgen worden. Sie waren 69 Tage in etwa 700 Metern Tiefe eingeschlossen.
In der Fußball-Bundesliga hat der FSV Mainz 05 die erste Saison Niederlage einstecken müssen. Gegner der Überraschungsmannschaft war im heimischen Stadion heute der Hamburger SV. Die weiteren Ergebnisse: München-Hannover 3:0, Schalke-Stuttgart 2:2, Bremen-Freiburg 2:1. Im Spiel Wolfsburg-Leverkusen steht es in der Schlussphase 3:2 für Leverkusen. Gestern hatte Köln gegen Dortmund 1:2 verloren. Morgen spielt Kaiserslautern gegen Frankfurt und Hoffenheim gegen Mönchengladbach. Die Tabelle: Dortmund führt dank des besseren Torverhältnisses vor Mainz. 7 Punkte zurück der Hamburger SV vor St. Pauli und Hannover. Meister München ist nun 9. Die zweite Hälfte beginnt mit Bremen, am Tabellenende Schalke, Köln und Schlusslicht Stuttgart. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 17. Oktober.
Der Norden und der Osten Deutschlands profitieren morgen von einer Hochdruckbrücke, die vom Atlantik bis nach Russland reicht. Vor allem der Süden wird von Tiefs beeinflusst. Die Luft ist insgesamt kalt. An den Küsten und im Nordwesten klart es in der Nacht meist auf, sonst regnet es gebietsweise. Auf den Bergen schneit es teilweise. Morgen am Tag im Norden und Osten mal Sonne, mal Wolken, sonst ist es wolkig. Im Süden dicht bewölkt, vor allem im Süden fällt noch Regen, in den Hochlagen Schnee. Der Wind wird schwach bis mäßig aus Nordost. Heute Nacht 6 Grad am Rhein, minus 1 Grad im Norden, wo es aufklart. Am Tag 4 Grad an den Alpen und bis 10 Grad im Flachland. Am Montag ganz im Süden viele Wolken, aber kaum noch Regen, sonst ist es abseits einiger Nebelfelder freundlich, später im Nordwesten wieder Regen. Am Dienstag regnet es verbreitet, am Mittwoch zwischendurch auch mal Sonne, vielerorts aber Schauer, die in den Bergen zum Teil in Schnee übergehen.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.50 Uhr, heute mit Karel Mioska. Darin: Fördern und fordern, Merkel will Zuwanderer in die Pflicht nehmen, sowie Essen und Trinken, der zähe Kampf gegen den Hunger.